Ja, danke schön für die Einführung. Und ich bedanke mich auch recht herzlich bei Herrn Dr. Pienisch und bei Herrn Wassermann für die Möglichkeit, heute hier einen kurzen und überblicksartigen Einblick in eine, es steht im Programm, in eine neue Fragestellung. Die Fragestellung selbst ist nicht neu, aber sie wird vielleicht wieder erneut oder aktuell mehr diskutiert, vielleicht auch mehr im universitären Bereich. Ich bin zu diesem Thema gekommen durch die Vorlesung Altes Testament oder Theologie des Alten Testamentes in Tübingen, die Bernd Janowski dort gehalten hat, der damit auch begonnen hat, diese Frage zu stellen und kurz den geschichtlichen Abriss zu geben. Und die Frage lautet eben Religionsgeschichte Israels oder Theologie des Alten Testamentes. Die Themenformulierung selbst, so wie sie hier gestellt ist und wie sie auch in der Diskussion immer wieder gestellt wird, geht zurück auf einen Aufsatz von Rainer Alberts. Er ist Professor für Altes Testament und er hat einen Aufsatz oder ein Referat gehalten auf einer Tagung von Alttestamentlern 1993 in Münster und hat sein Referat überschrieben mit Religionsgeschichte Israels statt einer Theologie des Alten Testamentes und der Untertitel Plädoyer für eine forschungsgeschichtliche Umorientierung. Er stellt es also nicht als Frage, sondern mit dem Ausrufezeichen als eine Forderung. Also, die Religionsgeschichte Israels soll eine Theologie des Alten Testamentes endgültig ablösen. Das Referat von Rainer Alberts ist auch zugänglich in dem Aufsatzband Jahrbuch für biblische Theologie, Band 10, und hat auch genau diesen Titel, Religionsgeschichte Israels oder Theologie des Alten Testamentes. Das sind die Referate und die Diskussionsbeiträge auf dieser Tagung von 1993. Rainer Alberts hat auch eine Religionsgeschichte geschrieben, eine zweibändige. Sie ist in der Reihe Altes Testament Deutsch in dieser braunen Ergänzungsreihe Grundrisse erschienen. In dieser Reihe hat auch Klaus Westermann eine Theologie des Alten Testamentes, aber doch einige Jahre vorher veröffentlicht. Und mit der Arbeit von Rainer Alberts, mit seinem Referat bzw. mit seiner zweibändigen Religionsgeschichte, ist die Diskussion Anfang der 90er Jahre wieder erneut aufgenommen worden, die seit dem Erscheinen der großen, manche meinen auch der epochalen Theologie des Alten Testamentes von Gerhard von Rath leiser oder gar verstummt war, wie es einer geschrieben hat, und zwar um die potenziellen Alternativen zwischen Religionsgeschichte Israels oder einer Theologie des Alten Testamentes. Vorab aber noch eine Bemerkung zur besseren historischen Einordnung unseres Themas. Die religionsgeschichtliche Methode oder Arbeitsweise geht in ihrer basalen Konzeption auf Johann Philipp Gabler zurück, beziehungsweise auf seine Antrittsrede, die überschrieben war von der richtigen Unterscheidung, ich glaube, ich habe das... Nein, das kommt gleich dann noch. Von der richtigen Unterscheidung der biblischen und der dogmatischen Theologie und der rechten Bestimmung ihrer beiden Ziele. Er hat sie erhalten in Altdorf und zwar im Jahre 1787. Und Gabler fordert hier etwas, was bis heute in der universitären Theologie gemacht wird, nämlich die Eigenständigkeit des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes gegenüber der Dogmatik oder wie Gabler es sagt, gegenüber der Bevormundung der Dogmatik. Und er unterscheidet auch in seiner Rede schon gleich zwischen einer Theologie des Alten und einer Theologie des Neuen Testamentes. Im Laufe der historischen Arbeit oder auch historisch-kritischen Arbeit an der Bibel wurde die Unterscheidung immer differenzierter. So unterschied man eben nicht mehr nur zwischen biblischer Theologie und hier dann vielleicht noch zwischen alttestamentlicher und neutestamentlicher Theologie, sondern die Bücher des Alten Testamentes selbst wurden nun unterschiedlich datiert. Sie wurden als literarische Konstrukte behandelt. Man fand, wenn man so will, unterschiedliche Quellen. Wir kennen das vielleicht noch vom Pentateuch, dass man nun nicht mehr Mose als Autor, sondern einen Javisten, einen Edochisten, einen Priesterschrift und so weiter entdeckte und ihnen auch entsprechende Theologien zuordnete. Und so stellt man nun fest, dass es eine Bewegung weg von der Theologie des Alten Testamentes, das sozusagen den Glauben Israels in seiner Ganzheit darstellen möchte, hin zur Religionsgeschichte Israels, die die einzelnen Phänomene, die Entstehung des Glaubens Israels beobachtet und beschreibt. Und so bringt zum Beispiel Sment der Ältere 1893 ein Lehrbuch der alttestamentlichen Religionsgeschichte heraus. Allerdings lässt sich dann auch historisch eine Rückwendung wieder weg von der Religionsgeschichte Israels zur Theologie des Alten Testamentes ab der zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts beobachten, und zwar aufgrund der durch die historisch-kritische Methode hervorgebrachten Mannigfaltigkeit historischer Einzelfänomene. Also man hat so viele Puzzleteile und man findet gar kein Gesamtbild mehr vor. Man hat das und man hat den Javisten, man hat dieses und jenes. Aber so fragt man, wie sieht das Ganze aus? So fragt Rudolf Kittel 1921 sogar nach der Zukunft der alttestamentlichen Wissenschaft. Und so kommt es in der alttestamentlichen Forschung erneut dazu, nicht nur die Geschichte, sondern das Wesen, so schreibt es Kittel, das Wesen, den Kern, letztlich die Wahrheit des Alten Testamentes darzustellen, also wieder eine Theologie des ATs zu verfassen. Diese Periode zwischen 1920 und 1960 ist gekennzeichnet durch das Nebeneinander von Religionsgeschichte und Theologie des Alten Testamentes. Und erst mit der Theologie des Alten Testamentes von Gerhard von Rath, hier in der 10. Auflage erschienen, kommt es zu einem Art Neuanfang, denn von Rath betont gerade, dass es zwischen der Geschichts- und der Gedankenwelt des Alten Testamentes keine Trennung geben kann. Und so stellt er seinen Entwurf, seiner Theologie hier in Band 1, ein Abriss der Geschichte des Jahwe-Glaubens, so überschreibt er es, und der sakralen Institutionen in Israel voran. Wenn wir uns also jetzt gleich mit Alberts noch kurz beschäftigen, können wir ihn genau in diese historische Linie einordnen. Und es scheint so, als dass nun mit der Arbeit von Alberts das Pendel wieder weg von der Theologie des Alten Testamentes hin zur Religionsgeschichte ausschlägt. Kommen wir aber nun kurz auf das Referat von Alberts zurück und schauen uns einmal an, wie Alberts argumentiert, dass eine Theologie des Alten Testamentes nun nicht mehr erforderlich ist, sondern eine Religionsgeschichte. Ich habe einmal ein paar die wichtigsten Begründungspunkte aufgeführt. Alberts nennt sehr verschiedene Kritikpunkte, die seiner Meinung nach gerade die Mangelhaftigkeit aller Entwürfe einer Theologie des Alten Testamentes veranschaulichen. Meines Erachtens liegt der Kernkritikpunkt Alberts gegenüber der Disziplin des Alten Testamentes in der zu stark ausgeprägten Subjektivität und dem betonten oder unausgesprochenen normativen Anspruch einer Theologie des Alten Testamentes. Als Punkt 1 nennt Alberts die Vielfalt der Entwürfe und Aufsätze einer Theologie des Alten Testamentes. Die Subjektivität aller Entwürfe zeigt sich nach Alberts gerade in den vielen, die es gibt. Er listet 1993 24 verschiedene Theologien des Alten Testamentes seit 1933 auf. Also in den 70 Jahren gab es 24. Und dann beschränkt er sich, wir hatten es ja heute schon, im Wesentlichen auf den deutschsprachigen Raum. Ein paar wenige Englische sind auch darunter. Problematischer aber für ihn ist vielmehr die Unklarheit, so nennt er es, und die Unterschiede im Aufbau der Aufgabe und Methode dieser Entwürfe, wenn man sie mal miteinander vergleicht. Und er bemängelt auch die nicht stattfindende Diskussion der Alttestamentler, die eine Theologie des Alten Testamentes entwerfen, sodass es seiner Meinung nach letztlich auf ein subjektives Geschmacksurteil des Lesers hinausläuft, welche Theologie, so Zitat jetzt, besser sei als die andere. Als zweiten Punkt nennt er die Unsicherheit, wie der Genitiv in der Theologie des Alten Testamentes aufzulösen sei. Alle Theologien des Alten Testamentes beschreiben nicht nur, sondern ihnen liegt ein mehr oder weniger verborgener dogmatischer Anspruch zugrunde. Nämlich der, die eine, die biblische, die alttestamentliche Wahrheit darzustellen. Und so wirken die Theologien des Alten Testamentes normativ. Sie sagen also, so hat der alttestamentliche Glaube ausgesehen und dargestellt. Und dies gilt dann auch normativ für die Dogmatik. Für Alberts führt eine solche Sichtweise dann zu der Frage nach der richtigen Gesamtdarstellung, sodass eben der Genitiv, Theologie des Alten Testamentes, verschieden aufgelöst werden können. Zunächst einmal als Genitivus Subjektivus. Dann würde es um die Theologie des Alten Testamentes gehen, nämlich um die Theologie, die aus dem Alten Testament selbst zu entnehmen wäre. Aber die, so hat es ja die historisch-kritische Methode hervorgebracht, gibt es ja gar nicht. Wir können ja nicht von der einen Theologie sprechen, das sagt Alberts, sage nicht ich. Die zweite Möglichkeit ist, als Genitivus Objektivus den Genitiv aufzufassen. Dann würde es um den Beitrag der des Alten Testamentes zur Theologie, zur christlichen Theologie gehen. Das würde aber letztlich auf eine selektive und willkürliche Verkürzung der religiösen Vorstellung des Alten Testamentes, möglicherweise unter aktuellen Fragestellungen, wie sie in der Dogmatik oder, wenn man Glück hat, vielleicht auch in der praktischen Theologie gerade vorherrschen. Als drittens nennt er die man könnte eine Dogmatik aufgrund des Alten und des Neuen Testamentes entwerfen. Als dritten Kritikpunkt nennt er den Begriff der Theologie. In welchem Kontext nämlich soll eine solche Theologie des Alten Testamentes entworfen werden? Die Anfrage richtet sich im Wesentlichen nach der Textgestalt, die einer Theologie des Alten Testamentes zugrunde liegen soll, und dem dann daraus mit verbundenen zeitgeschichtlichen oder zeitlichen Kontext. Als mögliche Textgestalt gibt es auch da wieder verschiedene Varianten. Drei nennt Alberts. Zunächst einmal den Kanon selbst, also die Bibel bzw. das Alte Testament, so wie wir es heute in unseren Bibeln eben vorfinden. Der zeitgeschichtliche Kontext wäre dann die Zeit des Erzählers bzw. die Erzählzeit. Als Beispiel habe ich mal gewählt, das Buch Josua wäre dann als Bericht der Landnahme im Sinne der Erzählzeit oder des kanonischen Ansatzes eine Erzählung aus der Frühzeit Israels. Und so auch die theologischen Konzeptionen und die religiösen Gedanken, wie zum Beispiel Land oder Krieg und Gewalt, wären Gedanken Israels aus seiner Frühzeit. Als kanonische Entwürfe können gelten der große Entwurf von Brevard Childs, der auch eine gesamtbiblische Theologie entworfen hat und im deutschsprachigen Raum jetzt erschienen von Rolf Rentorf, Theologie des Alten Testamentes, ein kanonischer Entwurf. Zwei Bände. Gibt es auch übrigens am Büchertisch, habe ich gesehen. Bitte? Im Sonderangebot sogar. Ich hoffe, es liegt jetzt nicht an meinem Vortrag. Rentorf schreibt zum Beispiel im Band 1 auf Seite 1, in dem er auch reflektiert, warum er das so macht, wie er es macht. Er schreibt dort, nicht nur die kanonische Anlage der hebräischen Bibel legt er zugrunde, sondern auch die Texte selbst in ihrer vorliegenden Gestalt werden zum Ausgangspunkt der Darstellung gemacht. Nach Alberts aber stellt dieser kanonische Ansatz einen reduzierenden Ansatz dar, der er sich letztlich nur auf die religiösen Gedanken und Konzeptionen beschränkt, wie sie aus den kanonischen Schriften hervorgehen, statt die Gesamtheit der Religion, ihre dynamische und wie auch immer ihre Einbettung in die Lebenswelt der alten Israeliten aufzuzeigen. Es ist eine völlig unhistorische Arbeitsweise. Als zweite Möglichkeit nennt Alberts den rekonstruierten Text eines jeweiligen Autors oder Redaktors, der eben durch das Methodeninstrument der historisch-kritischen Methode rekonstruierte Erzähler. Da geht zum Beispiel das Buch Josua als spätes Produkt der exilisch-nachexilischen Zeit und so auch die Theologie des Buches Josua als Theologie des nachexilischen Judentums. Die Frühzeit wird dann in der Spätzeit wieder wichtig. So schreibt zum Beispiel Herbert Nier in seinem Artikel über das Buch Josua in Erich Zengers Einleitung in das Alte Testament. Schreibt er vieles, er schreibt unter anderem über die Frage zum Beispiel auch das Thema das Land, das Landesthema, das im Buch Josua eine herausragende Rolle spielt. Eine Verortung dieser Thematik ist in der vorstaatlichen Zeit nicht möglich. Auch hierfür ist die exilische Zeit plausibler. Ähnlich ist es dann auch zum Thema Krieg und Gewalt zu lesen. Die im Josua berichteten Krieg- und Gewalttaten spiegeln die Erfahrungen Israels während der assyrischen und babylonischen Eroberung, nicht aber die Situation der wirklichen Zeit der Landnahme, von der ja das Buch Josua handelt. Alberts bemerkt bei diesem Ansatz immerhin positiv, dass es sich um eine historische Arbeitsweise handelt, aber merkt zugleich auch kritisch an, dass gerade die Fragen nach Textumfang Zum Beispiel die Frage, ob nun Josua 13, 19 denn die älteste Schicht des Josua-Buches darstellen oder nicht, unsicher sind, zum Teil auch unterschiedlich datiert werden, auch in ihrem Umfang unterschiedlich angesehen werden. Also die Textgestalt, auf der sich dann eine solche Religionsgeschichte oder eine Theologie, so eine solche Theologie des Alten Testamentes beruft, sind zu hinterfragen. Als dritten Kontext nennt er das Neue Testament. Das Alte Testament wird also vom Neuen Testament her interpretiert, aber da stapeln sich natürlich für Alberts die Probleme bis ins Unermessliche. Sie kulminieren im Wesentlichen in dem bis heute nicht geklärten Verhältnis zwischen Altem und Neuem Testament. Vierter Kritikpunkt, der Begriff Theologie fordert einen systematischen Aufbau einer Theologie. Ich mache das jetzt mal kurz, da die Zeit eigentlich schon fast vorbei ist. Alberts bemerkt, dass der Begriff der Theologie nicht nur normativ ist, er will also nicht nur vorschreiben, sondern er fordert auch einen systematischen Aufbau. Der wird dann auch in den meisten Theologien gegeben, oftmals orientiert an der Dogmatik, dass man zum Beispiel anfängt mit der Offenbarung, wie findet die Offenbarung statt, wie kann der Mensch oder der Israelit die Offenbarung Gottes wahrnehmen und so weiter. Andere machen das an Begriffen fest, die sie aus dem Alten Testament selbst entnommen haben wollen. Zum Beispiel bei Rentorf, er fängt an mit der Schöpfung, Bund, Königtum. Aber einen systematischen Aufbau haben wir auch hier. Sowie auch die Frage nach der Mitte des Alten Testamentes, bemerkt Albert kritisch, die gibt es gar nicht. Es gibt keine Mitte des Alten Testamentes. Und das Alte Testament selbst sperrt sich gegen einen, wie auch immer, systematischen Zugriff, sodass auch das für eine Theologie des Alten Testamentes negativ sich darstellt. Als fünften Punkt das Besondere oder das Gemeinsame. Was heißt das? Das heißt, in den Theologien des Alten Testamentes würde immer das Besondere Israels oder des Glaubens Israels gegenüber seinen Nachbarreligionen einseitig betont, wie auch die mit der Anlage der Disziplin implizierte Abstraktionsnotwendigkeit, die kulturelle, gesellschaftspolitische und religiöse Verortung des Alten Testamentes in die altorientalische Kultur nicht mehr wahrgenommen wird. Das Verbindende der von Alberts insgesamt aufgelisteten Schwierigkeiten besteht letztlich in der Dogmatisierung dieser Disziplin. Bei dem Besonderen und Gemeinsamen könnte man noch als Beispiel angeben, der Monotheismus. Ist der Monotheismus in Israel immer schon da gewesen oder müssen wir mit einer langsamen Entstehung des monotheistischen Gedankens im Glauben Israels rechnen? Die Religionsgeschichte tut das, während die Theologie des Alten Testamentes eben immer auf diesen Besonderen des Monotheismus herumreiten würde. Albert kommt dann in seinem Aufsatz dazu, warum denn nun eine Religionsgeschichte besser ist, als eine Theologie des Alten Testamentes zu schreiben. Seine Begründung richtet sich natürlich im Wesentlichen an deinen Kritikpunkten. Und bezogen auf den Kern der Kritik von Alberts an einer Theologie des Alten Testamentes, nämlich ihrer Subjektivität und ihres normativen Anspruches, lässt sich das Bessere des religionsgeschichtlichen Ansatzes auf zwei Punkte konzentrieren, nämlich die Objektivität. Eine Religionsgeschichte ist viel objektiver in ihrer Darstellung, weil sie nämlich rein deskriptiv, rein beschreibend ist und weil sie die rein historische Arbeitsweise eben keinen normativen Anspruch hat. Die Punkte hier sind aufgelistet. Ich lese Ihnen nochmal vor. Reduzierung der Subjektivität. Natürlich weiß auch Albert, dass so intelligent ist auch er, dass eine völlige Objektivität auch mit der religionsgeschichtlichen Arbeitsweise nicht zu erreichen ist, aber doch objektiver als eine Theologie des Alten Testamentes. Die Methode ist historisch, sie ist überprüfbar. Der Interpretationskontext ist eben auch nicht eine irgendwie auch immer geartete Textgrundlage, sondern letztlich der jeweils rekonstruierte zeitgeschichtliche Kontext, das sehen Sie auch hier drauf. Sie ist deswegen auch dieser zeitgeschichtliche Kontext, dieser rekonstruiert, ist deswegen besser, weil eine Religionsgeschichte auch die Ergebnisse der Archäologie, der biblischen Archäologie oder wie es jetzt auch neuerdings heißt, der Palästina-Archäologie und auch zeitgenössische Texte des Vorderen Orientes heranzieht, was eine Theologie des Alten Testaments seiner Meinung nach nicht ausreichend tut. Die anderen Punkte spare ich mir. Im weiteren Verlauf seines Referates kommt Alberts dann auf drei Kritikpunkte. Ich habe hier, das heißt jetzt hier, Vorurteile gegenüber der Religionsgeschichte zu sprechen. Es wurde natürlich gegenüber der Religionsgeschichte arbeitsweise auch Kritik geäußert. Nämlich einmal der Begriff der Religion. Der ist nicht klar definiert. Was meint das eigentlich? Als zweiter Punkt hermeneutische Vorurteile gegenüber der Religionsgeschichte. Kritik ist hier, dass eben die Religionsgeschichte diesen normativen Anspruch, nämlich den Absolutheits- und Wahrheitsanspruch des Alten Testamentes, nicht ernst und nicht wahrnimmt. Und das Alte Testament letztlich zu einem Religionsbuch unter anderem wird, in dem sich eben der Glaube Israels und nicht der Glaube Ägyptens oder der Glaube Mesopotamiens niederschlägt. Aber es betont in diesem Zusammenhang, ja, genau das will auch eine Religionsgeschichte. Im Letzten könne nämlich die christliche Theologie oder die alttestamentliche Wissenschaft den Wahrheits- und den Absolutheitsanspruch des Alten Testamentes verifizieren. Er nennt hier diesen schönen Begriff des eschatologischen Vorbehalts. Wir werden erst sozusagen in der Ewigkeit wissen, ob das Alte Testament nun richtig liegt oder nicht. Als dritten Punkt der Entwicklungsgedanke. Die Beobachtungen und Ergebnisse der Religionsgeschichte wurden eben nicht immer, wie Albert sagt, objektiv und rein beschreibend dargestellt, sondern leider oftmals unter Prämisse deutscher Philosophie, wir haben das schon gehört, nämlich der Hegelschen Geschichtsphilosophie dargestellt, sodass zum Beispiel in dem erwähnten religionsgeschichtlichen Lehrbuch von Rudolf Smend ein Drei-Phasen-Modell entwickelt wurde, das da lautet, die erste Phase altisraelitische Religion, prophetische Religion und die Religion der Juden. Wobei dann die Religion der Juden moralisch gegenüber der prophetischen Religion abgewertet wurde. Die Höchststufe der prophetischen Religion, der israelitischen Religion war die prophetische Religion. Wir haben also hier These, Antithese und Synthese vorliegen in diesem Ansatz. Kommen wir weiter. Das war der Aufsatz von Alberts im Wesentlichen, warum er plädiert. Er sagt eben gut, eine Religionsgeschichte kann ihre Aufgabe aus diesen genannten Gründen viel besser als eine Theologie des Alten Testamentes machen. Und deswegen folgert daraus, dass eine Theologie des Alten Testamentes aus den Vorlesungsplänen der Universität letztlich zu verschwinden hat und durch die Religionsgeschichte Israels ersetzt werden sollen. So, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen, genau. Jetzt zu einer möglichen Antwort darauf. Dieser Aufsatz und der Ansatz von Albert ist natürlich immer wieder stark kritisiert worden in der alttestamentlichen Wissenschaft. Das ganze Werk hier ist Kritik im Wesentlichen an Albert, aber auch zum Teil Zustimmung ist darin zu lesen. Ich möchte mich in diese Kritik jetzt nicht einstimmen, sondern habe mal Teil B genannt, statt einer Kritik eine Synthese. Zunächst muss uns klar sein, was eigentlich die basalen Fragestellungen der beiden Disziplinen, Theologie des Alten Testamentes und Religionsgeschichte Israels sind. Die Theologie des Alten Testamentes fragt nach den alttestamentlichen Überlieferungen. In der Universität dann in ihrem literarischen und redaktionsgeschichtlichen Kontext und erarbeitet deren theologisches Profil heraus. Es geht also eben das Besondere auch des Glaubens Israels. Die Religionsgeschichte aber fragt nach dem geschichtlichen Kontext, den religiösen, kulturellen und sozialgeschichtlichen Gegebenheiten der alttestamentlichen Überlieferung. Das heißt, das Verbindende, das Gemeinsame, man könnte vielleicht auch sagen, im Sinne unserer Fachtagung, der semitische Aspekt könnte hier herausgearbeitet werden. Und daraus erfolgt meines Erachtens das waren die beiden Fragen. Jetzt geht es hier nicht weiter. Da. Daraus folgt für mich eine Konsequenz, eine methodische Synthese. Die Einbettung der Religion Israels in die zeitgeschichtliche Kultur, also der semitische Aspekt, der sollte durchaus wahrgenommen werden. Und dieses Anliegen der Religionsgeschichte Israels kann auch von uns aufgenommen werden. Andererseits sollte aber auch die Besonderheit der Religion Israels, zum Beispiel habe ich hier den Monotheismus, gleich stark wahr und ernst genommen werden. Daraus folgt letztlich eine einzige methodische Konsequenz. Die Relation, das Verhältnis zwischen der Religion Israels und der altorientalischen Religion zu klären, indem die Frage nach dem Besonderen der Religion Israels unter zwei Aspekte gestellt wird. Erster Aspekt ist, Israel ist in der Kultur und der Geschichte des alten Orients verwurzelt. Das müssen wir wahrnehmen. Das heißt also, gleich mit dogmatischen Kategorien an das Alte Testament zu gehen, verbietet sich. Der zweite Aspekt, Israel ist trotzdem seinen ganz eigenen Weg gegangen. Noch einmal Monotheismus. Das ist so eine Fragestellung, die wieder erneut diskutiert wird vielleicht, mehr oder weniger, zumindest in Tübingen. Mitherausgeber dieses Jahrbuchs der biblischen Theologie ist ja auch Bernd Janowski, der sich sehr bemüht eben um die Frage, wie lässt sich eine biblische Theologie konzipieren, aufbauen, dann auch gesamtbiblisch, auch neutestamentlich, mit Peter Stuhlmacher auch in Tübingen, war in Tübingen. So dass man sagen kann, in Tübingen ist das eine Frage sicherlich, vielleicht in anderen Universitäten nicht. Das war ein kurzer Einblick, dazu ist mehr zu sagen. Wie gesagt, wer Interesse hat, diesen Band, den kann man beziehen. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.